Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vergesst oder vergiss Gott nicht. So könnte man im Grunde genommen das Thema des Erntedankfests zusammenfassen. So könnte man aber auch das, was wir eben als Abschnitt aus einer Rede von Mose gehört haben, zusammenfassen. Das ist nämlich sozusagen der zentrale Vers, der Vers 11, um den sich dieses ganze Kapitel gruppiert. Wer zu Hause Zeit hat, kann es gerne nochmal nachlesen und mal versuchen zu entdecken. Es gibt eine spannende Struktur in diesem Kapitel von diesem Vers 11. Es läuft alles auf ihn zu und dann geht es alles wieder weg. Also wie so Kreise um ein Zentrum sich herumlegen, so legt sich der Text dieses Kapitels um diesen Kerngedanken. Vergiss Gott nicht. Das fünfte Buch Mose ist so etwas wie ein Vermächtnis. Das Volk Israel steht an der Grenze zum verheißenen Land. Dieses sagenumwobene Land, wo Milch und Honig fließen, wo alles in Fülle ist. Seit 40 Jahren sind sie unterwegs. Seit 40 Jahren in der Wüste. Und jetzt stehen sie kurz davor. Und Mose, der sie geführt hat in diesen 40 Jahren, weiß, ich werde dieses Land nicht mehr betreten. Ihr müsst alleine gehen. Aber ich will euch noch einmal die grundlegenden, die elementaren Dinge mit auf den Weg geben, die ihr brauchen werdet. Und was ihr brauchen werdet, ist die Erinnerung daran, vergiss Gott nicht. Es wird viele Gefährdungen geben in diesem neuen Land, die mit den neuen Möglichkeiten zusammenhängen, die ihr haben werdet. Es wird viele Versuchungen geben, die ihr jetzt noch gar nicht so kanntet. Die alten Gefahren, die alten Versuchungen, die kennt ihr. Da wisst ihr nach 40 Jahren endlich, wie man damit umgehen kann. Aber jetzt kommt was Neues. Und darum macht Mose an dieser Stelle nochmal Rückblick und Ausblick, um ihnen noch einmal Dinge ganz tief ins Herz zu legen, ihnen mit auf den Weg zu geben. Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Vers 11. Vergesst nicht Gott. Das ist mehr als die Aufforderung, vergessen, das kann ja einfach Schusseligkeit sein. Vergessen, das kann natürlich auch eine fortschreitende Krankheit sein. Aber es geht hier um etwas anderes. Wenn ich eine Sache vergesse, eine Tatsache nicht mehr kenne, nicht mehr weiß, oder vielleicht einen Termin vergesse, den ich abgemacht habe, dann ist das das eine. Aber wenn ich einen Menschen vergesse, dann ist das viel umfassender, viel tiefgreifender. Es ist ein Unterschied, eine Sache zu vergessen oder einen Menschen zu vergessen. Einen Menschen vergessen bedeutet, die Geschichte, die wir miteinander haben, die spielt keine Rolle mehr. Die legen wir beiseite. Die ist vorbei. Du spielst für mich keine Rolle mehr. Wie schrecklich ist das, wenn Menschen über sich selbst sagen müssen, ich bin vergessen. Da gibt es keinen mehr, der nach mir fragt, der nach mir sucht. Ich bin vergessen. Um diese Art von Vergessen geht es auch in der Beziehung zu Gott. Gott vergessen ist nicht einfach Schusseligkeit. Ist nicht einfach ein bisschen Altersdemenz. Altersvergesslichkeit, nee. Wenn wir Gott vergessen, dann heißt das, Gott, deine Geschichte mit mir und meinem Leben und dieser Welt, deine Rettungsgeschichte, die du schon so lange mit mir hast, spielt keine Rolle mehr. Sie ist nicht mehr wichtig. Und das, was dir wichtig ist, ist mir nicht mehr wichtig. Und darum richte ich mich auch nicht mehr nach dem, was du mir mitgegeben hast, sondern ich mache mir meine eigenen Werte und Maßstäbe. Und gegen diese Vergesslichkeit setzt Mose: Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. 3 Schritte. Mose macht einen Blick zurück, Mose macht einen Blick voraus und er nennt eine gute Medizin gegen Vergesslichkeit. Erster Gedanke: harte Zeiten, vergiss Gott nicht. So wirft Mose den Blick zurück in die Vergangenheit. Ich nehme noch einen Vers dazu, wo er das am Anfang des Kapitels schon einmal sagt. Da sagt er: Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Er tat es, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid, aber auch um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Und dann in dem Abschnitt, den wir gehört haben: Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Er hat euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt. Er hat euch durch die große und gefährliche Wüste geführt, wo giftige Schlangen und Skorpione hausen, wo alles ausgedörrt ist und es nirgends einen Tropfen Wasser gibt. Und dann ließ er aus dem härtesten Felsen Wasser auf euch, für euch hervorquellen und gab euch mitten in der Wüste Manna zu essen, was eure Vorfahren noch gar nicht kannten. Durch Gefahr und Mangel solltet ihr lernen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Er wollte euch auf die Probe stellen, damit ihr am Ende wirklich mit Gutem beschenkt seid. Wüstenzeit als Zeit des Lernens, als Zeit der Probe, als Lernzeit und als Probezeit und als Bewährungszeit. So sagt es Mose hier. Interessant, es gibt in der Bibel 2 Blickwinkel auf diese 40 Jahre Wüstenzeit. Der uns vermutlich vertrauter ist als dieser hier, ist der Blick: das war eine Strafe. Das war die Folge von Unglauben und Ungehorsam. So sagt es 4. Mose 14. Als sie an der Grenze des Landes waren und dann Kundschafter schickten, die schon mal einen Blick werfen sollten, um die Chancen einzuschätzen, wie man dieses Land einnehmen kann, wie man dort sesshaft werden kann, da waren sie zurückgekommen mit Horrorgeschichten. Riesen gibt es da, uneinnehmbar, die Mauern der Städte, keine Chance für euch. Die Mehrheit zumindest hatte so geredet, nur 2 von den Kundschaftern sagten: Lasst uns Gott vertrauen, er weiß, wo er uns hinführt. Aber die Mehrheit des Volks hatte auf die gehört, die gewarnt hatten. Und auf diesen Unglauben hin verhängte Gott 40 weitere Jahre, damit alle Erwachsenen nicht mehr mit in das Land kommen. Hart. Aber hier gibt es noch eine 2. Sichtweise. Das ist übrigens in der Bibel an vielen Stellen so, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt, die in einem Geschehen drinstecken. Man muss nur mal an das Zentrum unseres Glaubens denken, an die Kreuzigung von Jesus. Die Kreuzigung ist Folge von menschlicher Bosheit, menschlichem Verrat, menschlicher Brutalität. Und gleichzeitig, es ist der Weg, auf dem Gott uns und die Welt rettet. 2 ganz unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Geschehen, die aber zusammengehören und die beide wahr sind. Und so gehört auch dieser 2. Blickwinkel jetzt zu diesen 40 Jahren Wüstengeschichte. Gott wollte, dass ihr lernt. Man lernt nicht nur in der Schule, manches lernt man nur im Leben. Und manches lernt man nicht in den guten Zeiten, sondern nur in den schwierigen. Und die Grundlektion, die Israel in der Wüstenzeit gelernt hat, das wird in diesem Abschnitt deutlich, ist: Ihr seid abhängig von Gottes Güte. Ihr könnt euch nicht selbst versorgen in der Wüste. Da lässt Gott etwas auf die Erde fallen, was sie bisher nicht kannten, was irgendwie an Brot erinnert, süßlich schmeckt. Und sie fragen sich, was ist das eigentlich, Manhu, das Manna? Und sie merken, man kann das essen und Gott versorgt uns. Und als es ganz trocken wurde, hat Gott sogar aus einem Felsen Wasser kommen lassen. Und die Israeliten mussten lernen, ich habe mein Leben nicht einfach in der Hand. Gott gibt und ich nehme in Empfang. So einfach ist das. Und wenn er nicht gibt, dann kann ich nicht leben. Das war die Grundlektion, von der Mose sagt, die musstet ihr in der Wüste erstmal lernen. Und dann sagt Mose, die Zeit war aber auch eine Probezeit. Prüfung. Ein Freund sagte mir mal, unter Druck kommt das raus, was im Herzen wirklich drin ist. Ein Wort an Eltern, die durch ihre Kinder an die Grenze gebracht werden. Für Menschen, die andere pflegen und durch die Pflegebedürftigen an die Grenze gebracht werden. Für Menschen, die im beruflichen Stress und Alltag an ihre Grenzen stoßen und. Unter Druck kommt raus, was im Herzen wirklich drin ist. Und in den Mosebüchern wird manchmal gesagt, dass die Israeliten Gott auf die Probe stellten. Dass sie Gott testeten. Stehst du wirklich zu deinem Wort? Und hier sagt Mose, eigentlich war es genau umgekehrt. Gott hat euch unter Druck kommen lassen, um zu sehen, wo euer Herz wirklich ist. Ist dieses Herz wirklich bei Gott? Traut ihr ihm? Vertraut ihr ihm? Glaubt ihr, dass er euch auch weiter versorgen wird, auch wenn es schwierig wird? Seid ihr bereit, seine Liebe zu glauben? Seid ihr bereit, auch das, was ihr damals großmundig am Berg Sinai versprochen habt, alles Gott, was du uns sagst, wollen wir tun? Seid ihr bereit, das auch unter schwierigen Umständen zu tun? Gott prüft. Und Gott prüft auch uns heute manchmal. Gott will auch wissen, was in unseren Herzen vor sich geht. Die Israeliten kamen aus 40 Jahren Wüstenzeit. Wenn wir auf uns gucken, dann kommen wir aus 60 Jahren Aufschwung, Wohlstand, zunehmendem Besitz, guten Zeiten. Wenn da nicht diese letzte Zeit wäre, die so vieles in Frage gestellt hat von all dem Selbstverständlichen, wo es auch in unseren Breiten auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist, dass man im Herbst seine Ernte einbringen kann. Wir sind nicht durch die Wüste gegangen, aber wenn man die letzten 2,5 Jahre mal anguckt, hat das nicht auch ein bisschen was von Wüste? Menschen, die Einsamkeit erlebt haben, sich verlassen gefühlt haben und Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern konnten. Klar, es waren keine Schlangen und Skorpione, aber es waren Bilder von Intensivstationen, die uns erschreckt haben. Bilder von Särgen. Todesfallzahlen, die so hoch waren wie bei einem Flugzeugabsturz oder einem Eisenbahnunglück und das täglich. Und seit einem halben Jahr Krieg in Europa. und die Folgen, die wir haben, die uns schon wirklich Sorgen machen. Werden wir das schaffen? Mit den Heizkosten? Werden es gerade die Schwächsten in der Gesellschaft schaffen, mit den steigenden Preisen klarzukommen und noch vernünftig leben zu können? Aber das sind doch nicht die schlimmsten Folgen. Die Menschen in der Ukraine, auch in Russland, die tragen die schlimmsten Folgen. Und das Schlimme ist, wir können ja gar nicht davon ausgehen, dass die Probleme, die sich uns jetzt stellen, in kurzer Zeit gelöst sind. Und manche Probleme werden uns länger begleiten und manche vielleicht sogar dauerhaft. Wird unsere Erde nach einigermaßen im Gleichgewicht bleiben oder wird es irgendwann kippen? Und wie gehen wir mit dieser Zeit um? Was haben Sie und ich aus dieser Zeit eigentlich gelernt? Frühere Generationen haben Seuchenzeiten, Hungersnöte, Kriege immer auch als einen Ruf zur Umkehr verstanden. Gott möchte, dass wir uns ihm neu zuwenden. Unser Volk hat das noch nicht getan. Haben wir es getan? Persönlich? Sich Gott zuwenden? Ihn um Hilfe bitten? Ist es so, dass diese 2,5 Jahre unser Gebet konkreter, regelmäßiger, echter gemacht haben, zielgerichteter? Hat diese Zeit dazu geführt, dass wir bewusst die Nähe Gottes stärker suchen, um zu hören, was er uns zu sagen hat und wahrzunehmen, wie er zu uns steht? Wann wollen wir denn eigentlich beten lernen, wenn nicht in schwierigen Zeiten? Schwierige Zeiten, vergiss Gott nicht. Könnte es sein, dass Gott auch uns jetzt gerade prüft? Dass wir es lernen, neu abhängig von ihm zu sein? Gott, ich weiß nicht, was kommt, aber ich will dir trotzdem vertrauen, dass du an jedem Tag da bist, egal was kommt. Will Gott vielleicht herausfinden, ob auch unter schwierigen Umständen das, was wir sonst manchmal so leicht singen und bekennen, du bist mein Ein und Alles, ist das wirklich so, auch wenn es eng wird? Wenn wir weniger haben, sind wir dann immer noch bereit, auch was abzugeben an die, die noch weniger haben? Sind wir bereit, Gottes Maßstäben zu folgen, auch wenn das gerade weder beliebt ist noch beliebt macht? Harte Zeiten vergiss Gott nicht. Zweiter Gedanke, gute Zeiten vergiss Gott nicht. Die Israeliten stehen an der Grenze des versprochenen Landes, dem dieser sagenhafte Ruf vorausgeht und wo Gott durch Mose nochmal sagen lässt, der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorsprudeln. Was muss das für ein Bild sein für Menschen, die 40 Jahre Wüste hinter sich haben? Bäche, die nicht versiegen. Paradies, oder? Und dann gibt es da 7 Kostbarkeiten. Also nicht wie beim Chinesen, aber es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Und wir denken, und kein Nutella? Und kein Dinkel? Und keine Pfirsiche? Also jeder Aldi bietet doch mehr als diese 7 Sachen, oder? Aber wenn man sich das mal vorstellt, Menschen, die aus der Wüste kommen, morgens kein Brot, kein Müsli, sondern Manna, dieses süße Zeug, das man nicht genau definieren kann. Und zum Mittagessen kein Schnitzel mit Pommes, keine Spaghetti, keine Pizza, sondern Manna. Und abends auch nichts anderes. Und 7 ist eine volle Zahl. Das steht für die Fülle. Also ein Land, wo es alles gibt. Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Nicht mal rationieren. Das Land hat sogar eisenhaltiges Gestein und in seinen Bergen könnt ihr Kupfer schürfen. Grundlage für Wohlstand, Industrie, Handwerk, alles da. Ist das nicht eine faszinierende Aussicht? Jetzt geht's los in dieses Land. Und dann muss Mose sagen, aber passt auf, wenn alles so toll ist, vergesst Gott nicht. Und ich glaube, dass die guten Zeiten vielleicht sogar die gefährlicheren sind als die schweren Zeiten, Gott zu vergessen. Was ist die Versuchung der guten Zeit? Es gibt typische Gefahren. Mose weist darauf hin, werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt, in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt, vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Und lasst euch ja nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Händearbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Ist das nicht das Glaubensbekenntnis unserer Gesellschaft? Mit diesen Händen haben wir unseren Wohlstand erschaffen. Und was wir erschaffen haben, das gehört doch auch uns. Und da können wir doch selbst entscheiden, wie wir damit umgehen. Alles meins. Das ist die typische Gefahr des Gutgehens, des Wohlstands, der guten Zeiten. Dass ich Gott vergesse und meine, alles meins. Ich hab's geschafft. Self-made man, self-made woman. Alles selbst geschafft. Und dann, finde ich, ist das wie so eine Nadel, die man in so einen aufgeblasenen Luftballon, einen prall gefüllten Luftballon reinsticht. Bing. In unsere Aufgeblasenheit hinein, sagt Mose, seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gibt, mit der ihr das alles erreicht habt. Und er hat es getan, weil er zu seinen Versprechen steht, seinen Zusagen, die er euren Vorfahren gegeben hat, wie ihr das heute sehen könnt. Alles nix ohne Gott. Er gibt dir Leben und Atem. Er ist der, der dir die inspirierende Motivation schenkt, die Intelligenz, um nach guten Lösungen zu suchen, die Kreativität für neue Erfindungen, das Durchhaltevermögen und die Bewahrung, dass du es auch schaffst. Die Gefahr von guten Zeiten ist, Gott zu vergessen und alles sich selbst zuzuschreiben. Und gegen unser Glaubensbekenntnis, alles meins, alles unsers, alles haben wir geschafft, setzt die Bibel etwas ganz anderes. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Unser Wirtschaftsdenken und das biblische Wirtschaftsdenken sind verschieden. Wir denken, alles meins. Und die Bibel denkt, alles gehört Gott. Und wir, du und ich und sie, wir sind Haushalter. Leute, denen Gott viel anvertraut hat, große Gaben und Möglichkeiten, die aber auch danach fragen wird, wie sind wir damit umgegangen mit dieser Welt? Alles gehört Gott und wir sind Beauftragte, Haushalter. Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Und jetzt das Letzte, die Medizin gegen die Vergesslichkeit. Nicht Ginkgo, sondern Dankbarkeit. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. So einfach und so selbstverständlich und so schwierig. Ich musste an vorgestern denken, als wir Karl-Heinz Nagel beerdigt haben, einer von denen, die wir nachher erwähnen werden und gedenken werden vor dem Fürbittengebet. Und er hatte sich drei Lieder ausgesucht für seine Trauerfeier. Und eins hieß: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Das ist die Medizin gegen unsere Vergesslichkeit. Dankbarkeit. Danke Gott für alles, was du mir gegeben hast, für meine Grundversorgung und dass so vieles sogar da ist, was über die Grundversorgung hinausgeht. Wohlstand, Freizeit. Wie gut ist das, dass wir in einem Land leben können, mit einem funktionierenden Gesundheitswesen, einem funktionierenden Sozialsystem. Wir haben Freiheit, eine funktionierende Demokratie. Ich sage jetzt nicht, alles ist gut, aber grundsätzlich, was sind wir beschenkt? Bewahrung in schwierigen Zeiten. Natürlich erleben Einzelne auch immer andere Zeiten. Manchmal kann man es kaum nachvollziehen, was einzelne Menschen an Schwierigkeiten überstehen müssen. Aber grundsätzlich haben wir so viel Grund, dankbar zu sein. Nutzen Sie den Tag heute oder morgen, den Feiertag, um mal einen Moment Ruhe zu haben, um mal zu überlegen, wofür kann ich eigentlich danken? Schreiben Sie es auf und machen Sie aus den dankbaren Gedanken auch ein Gebet. Hab das meinen Konfirmanden manchmal beim Thema Gebet so als Hausaufgabe für eine Woche mitgegeben. Schreibt euch bitte jeden Tag drei Sachen auf, die gut waren, für die ihr ja dankbar sein könnt, und sagt Gott einfach Danke dafür. Übrigens, die Juden nahmen diese Aufforderung ganz wörtlich. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken. Das ist der Ursprung des Dankgebets nach dem Essen. Vor dem Essen um Segen bitten für das, was Gott uns gibt, und wenn wir satt geworden sind, Gott zu danken. Was für eine gute Einrichtung. Den Dank nicht aufzuschieben bis irgendwann und wenn ich ihn abends dann machen will, vergesse ich ihn, sondern jetzt, wenn ich etwas Gutes erfahre, beim Essen oder auch sonst, danke Gott für das, was du mir jetzt gerade gibst. Und dann auch Feste feiern, Erntedankfest. Ich war in diesem Sommer eingeladen, da hat jemand ein Dankfest gefeiert, der gerade in Ruhestand geht. Und er hat es bewusst Dankfest genannt und mit 200 Leuten, die ihm in dieser beruflichen Zeit begegnet sind, mit denen er zusammengearbeitet hat, ein Dankfest gefeiert für das Gute, was Gott in diese 40 Jahre Berufsleben hineingelegt hat. Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, Dankfeste, Jahresfest im CVM, Dankfest für ein Jahr, was da alles wieder möglich war und was Gott uns geschenkt hat. Und heute auch ein Dankfest, dass wir nach einem Jahr Vakanz und Überbrückung wieder jemand haben, der in unserer Jugendreferentenstelle arbeiten wird, der seine Ausbildung abgeschlossen hat, sich darauf einlässt, sich ganz hier bei uns einzubringen, mitzumachen, Dinge neu anzugehen. Auch das ein Dankfest. Und lasst uns diese Medizin, die Mose uns hier mitgibt, ganz reichlich nutzen. Vergisst nicht den Herrn, euren Gott, sondern dankt ihm aus vollem Herzen. Amen.